Francis Fukuyama. Identität. Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet. Tritt die politische Linke auf der Stelle? Warum verlieren linke politische Parteien seit Jahrzehnten an Rückhalt, obwohl traditionell linke Themen wie die ungerechte Verteilung des Wohlstands immer drängender werden? Sind die diversen gesellschaftskritischen Forderungen nach Gleichberechtigung für Frauen, LGBT-Communities und People of Color am Ende zwar wichtig, aber gleichzeitig auch hinderlich für den gesamtgesellschaftlichen Fortschritt? So zumindest lautet die provokante These des renommierten US-Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama. Er erklärt den Zusammenhang zwischen dem Kampf linker Gruppen und dem menschlichen Bedürfnis nach der Anerkennung seiner Würde. Diese Blinks spannen den roten Faden vom Individualismus lutherischer und rousseauischer Färbung über die Ideale der Französischen Revolution und die Forderungen der Bürgerrechtsbewegungen der 1960er Jahre bis hin zu den modernen Identity Politics. Die folgenden Blinks umreißen Fukuyamas Kernargument, demzufolge sich die politische Linke in identitätspolitischen Grabenkämpfen aufreibe, die letztendlich den Zusammenhalt der Gesamtgesellschaft gefährdeten. Sie laden dich ein zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der vorherrschenden Stimmung in unserer Gesellschaft. Blink Nummer 1. Wir Menschen streben von Natur aus nach Würde und Anerkennung. Hast du jemals einen Wettkampf gewonnen, ein besonders überschwängliches Lob für deine Arbeit erhalten oder eine akademische Auszeichnung bekommen? Falls ja, warst du mit Sicherheit stolz, zufrieden und erfüllt. Die Freude über die Wertschätzung durch andere Menschen gehört zu den größten Glücksgefühlen und ist eine natürliche Reaktion, die wir alle gemein haben. Aber was hat das nun mit Identitätspolitik zu tun? Für eine Antwort müssen wir ein gutes Stück in der Philosophiegeschichte zurückreisen. Die großen Griechen Sokrates und Platon beschrieben das Verlangen nach Würde und Anerkennung als elementare menschliche Grundmotivation. Sokrates unterteilte die Seele in drei Komponenten. Erstens, primitive und lebensnotwendige Grundbedürfnisse wie Durst oder Hunger. Zweitens, einen rationalen Teil, der uns in wichtigen Momenten wie eine innere Stimme mahnt, zum Beispiel selbst bei größtem Hunger nicht in faules Fleisch zu beißen. Und eben drittens, einen dritten Teil, der nach Würde und der Anerkennung durch andere Menschen strebt. Sokrates nannte diesen dritten Teil Thymos. Wenn wir die Anerkennung unserer Mitmenschen bekommen, sind wir stolz und glücklich. Falls nicht, fühlen wir uns verkannt, frustriert oder sogar beschämt, die Erwartungen unserer Umwelt nicht erfüllt zu haben. Und eben jenes Bedürfnis spielt eine wichtige Rolle für das Verständnis der modernen Identitätspolitik. Identitätspolitik lässt sich als die moderne Tendenz von Menschen definieren, politische Allianzen auf Grundlage ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen zu formen. Diese Gruppen identifizieren sich oft über ihren gemeinsamen Kampf für die Anerkennung ihrer kulturellen, ethnischen, sozialen oder sexuellen Merkmale und Bedürfnisse. Nehmen wir zum Beispiel die Bewegung für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Seit der Jahrtausendwende hat ihr Kampf zu immer größerem öffentlichen Druck auf die Politik geführt und bewirkt, dass nach und nach immer mehr Länder die gleichgeschlechtliche Ehe in ihr Grundgesetz aufnehmen. Was treibt die Mitglieder dieser Bewegung an, für die Öffnung der Ehe zu kämpfen? Zum einen der Anspruch auf bestimmte formelle Rechte wie Steuervergünstigungen, Erbschaftsrechte und Angehörigenrechte. Genau diese Rechte hätten sie vielerorts allerdings schon durch die Institution der eingetragenen Partnerschaft erhalten. Warum war das nicht genug? Der Thymos-Begriff liefert die Antwort, weil sie die gleiche Anerkennung bekommen wollten wie der Rest der Gesellschaft. Eingetragene Partnerschaften bieten nahezu dieselben formellen Vorteile, suggerieren aber dennoch einen Unterschied zur heterosexuellen Ehe. Die Bewegung und ihre Unterstützer drängten ihre Regierungen dazu, homosexuellen Paaren die gleiche Anerkennung wie heterosexuellen Paaren zukommen zu lassen. Blink Nummer 2. Unsere heutige Vorstellung von Identität ist eng mit dem modernen Individualismus verbunden. Warum oder wodurch bist du du? Für uns Menschen des frühen 21. Jahrhunderts ist es ganz normal, dass wir uns einzigartig fühlen und diesen Individualismus ausdrücken wollen. Durch die Musik, die wir hören, die Kleidung, die wir tragen oder die Bücher, die wir lesen. Das Zusammenspiel all dieser kleinen Versatzstücke ergibt das unnachahmliche Mosaik unseres Ichs. Doch was uns ganz selbstverständlich erscheint, war den größten Teil der Menschheitsgeschichte über ganz anders. Unser heutiges Verständnis von Identität wurzelt im Individualismus und seinem philosophischen Fokus auf dem inneren Selbst des Menschen. Der Individualismus wiederum entstand vor ziemlich genau 500 Jahren mit Martin Luthers Aufbegehren gegen die geistige Fremdbestimmung. Luther war frustriert darüber, dass die katholischen Priester den direkten Draht zu Gott seit Jahrhunderten für sich allein beanspruchten. Seiner Meinung nach war der persönliche innere Glaube jedes Einzelnen wichtiger als externe Institutionen und bedeutungsschwangere Rituale. Seine Thesen führten zur Rückbesinnung auf die antike Trennung des inneren und äußeren Ichs, wie wir sie bis heute kennen. Der Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau dachte den Gedanken in weltlicher Richtung weiter. Luthers Vorstellung vom inneren Ich des Menschen war noch immer eng an die Anerkennung durch Gott geknüpft. Rousseau hingegen hatte eine säkulare Vorstellung von Individualismus im Kopf. Er glaubte, das innere Ich sei in Wirklichkeit unabhängig von den externen Einflüssen der Gesellschaft. Mehr noch, die äußere Welt mit all ihren Regeln und Konventionen stand der freien Entfaltung des inneren Selbst im Weg. Rousseaus Gedanken bewegten den Individualismus einen großen Schritt weiter in Richtung unserer heutigen Vorstellung von Identität. Nun waren Luther und Rousseau aber natürlich keine Propheten oder Übermenschen, die das Weltgeschehen nach ihrem eigenen Ermessen formten. Man könnte eher sagen, dass sie ein feines Gespür für den damaligen Zeitgeist hatten. Die Entstehung des Individualismus hängt nämlich eng mit den gewaltigen sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen der beginnenden Moderne zusammen, die unser Leben bis heute prägen. Die große Triebkraft der europäischen Modernisierung war die Revolutionierung des Handels zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert. In dieser Epoche kam es zu zahlreichen bahnbrechenden Neuerungen, dem Aufbau der europäischen Flotten und der Intensivierung des Überseehandels, technologischen Innovationen wie der Erfindung des Buchdrucks, der Entstehung eines professionellen Bank- und Kreditgeschäfts sowie einer bis dato unbekannten Verfügbarkeit neuer Lebensmittel und Produkte. Diese gewaltigen gesellschaftlichen Umbrüche führten zu einer nie zuvor dagewesenen Fülle an Möglichkeiten, sein Leben individuell zu gestalten. Kein Wunder also, dass die Kombination aus Modernisierung und Luthers Reformation zur Entstehung des europäischen Individualismus führte. Blink Nummer 3. Die Französische Revolution brachte zwei Grundströmungen der modernen Identitätspolitik auf den Weg. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Vielen Menschen kommen beim Gedanken an die Französische Revolution vor allem Bilder von Guillotinen und blutrünstigen Massen in den Kopf. Dabei stehen die eingangs erwähnten Schlagwörter der Revolutionäre für tiefgreifende Werte, die unsere Vorstellung von Demokratie und Identität bis heute prägen. Auch die französischen Bastille-Stürmer kämpften im Grunde ihrer Herzen um die Würde. Sie wollten, dass die adlige Elite die Grundrechte der niederen Gesellschaftsschichten anerkannte. Ihr Aufruhr war der Aufschrei der unterdrückten Masse, die auf Anerkennung und das Recht auf politische Teilhabe drängte. Ihr Aufbegehren legte den Grundstein für die Entstehung liberaler Demokratien rund um den Globus. Die rechtsstaatliche Grundordnung dieser Länder basiert auf denselben Prinzipien wie damals, nämlich Freiheit und Gleichheit. Für uns ist es heute selbstverständlich, wählen gehen zu können und vor dem Gesetz gleichberechtigt zu sein. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit oder einer bestimmten sozialen Schicht ist offiziell illegal und strafbar. Die Französische Revolution war der Ausgangspunkt dieser Errungenschaften und das Fundament von zwei Varianten der Identitätspolitik. Die erste Variante hängt unmittelbar mit dem Aufstieg des Individualismus zusammen. Die Französische Revolution griff die Gedanken von Luther, Rousseau und verwandten Geistern auf, verband sie mit der Vorstellung eines universellen Rechts auf Freiheit und Gleichheit und übertrug das Ergebnis auf die Politik. Es ging nicht länger nur darum, sich frei zu fühlen, sondern darum, dass auch der Staat die Würde des Individuums anerkannte. Das gilt bis heute. Im deutschen Grundgesetz ist die Würde des Menschen beispielsweise seit 1949 unantastbar. Die zweite Form der Identitätspolitik, die von den Idealen der Französischen Revolution geprägt wurde, fordert die Anerkennung der Würde größerer Gruppen. Der moderne Individualismus hat nämlich auch seine Schattenseiten. Je radikaler die Menschen sich um sich selbst kümmern, desto stärker wird der soziale Zusammenhalt untergraben. Eine Gesellschaft ohne Leitkultur und Gemeinschaftsgefühl kann aber nicht mehr funktionieren. Um der Isolation und Vereinzelung, die der Individualismus mit sich bringt, entgegenzuwirken, streben viele Menschen nach der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, mit der sie sich identifizieren können. Das wussten schon die französischen Revolutionäre. Sie forderten nicht einfach nur Anarchie und totalen Umbruch. Sie forderten die Anerkennung der individuellen Grundrechte innerhalb einer neuen Gesellschaftsordnung, mit der sich das französische Volk würde identifizieren können. Link Nummer 4. Auch Nationalismus ist eine Form der Identitätspolitik. Die zweite Variante der Identitätspolitik, das Streben nach Anerkennung der Würde einer bestimmten Gruppe, führte wiederum zu einer ganz neuen ideologischen Größe, dem Nationalismus. Aber Moment, soll das etwa heißen, die Französische Revolution steht irgendwie in Zusammenhang mit den faschistischen Gräueltaten des 20. Jahrhunderts, die im Namen des Nationalismus begangen wurden? Um das zu erklären, müssen wir ein paar gedankliche Zwischenschritte gehen. Zeitgleich mit den französischen Revolutionären beschäftigte sich auch ein ganz bestimmter deutscher Denker mit der Anerkennung der Würde größerer Gruppen, deren Mitglieder sich über bestimmte kulturelle Merkmale verbunden fühlten. Sein Name war Johann Gottfried Herder. Herder war grundsätzlich überzeugt davon, dass es nur eine menschliche Spezies auf dem Planeten gäbe. Damit widersprach er jenen Autoren, die an die Überlegenheit bestimmter Rassen glaubten. Allerdings ging Herder davon aus, dass jede Gemeinschaft in gewisser Hinsicht einzigartig ist. Jede Gruppe sei in ihrer Kultur und Tradition von ihrer geografischen Herkunft beeinflusst und bringe ihre Stärken je nach Umgebung und Lebensbedingungen anders zum Ausdruck. Herders Schriften stammen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als Deutschland als Nationalstaat noch nicht existierte, sondern ein Flickenteppich aus Fürstentümern war. Die Oberhäupter dieser Kleinstaaten schielten neidisch auf die Grandeur Frankreichs und den opulenten Glanz des Versailler Königshofs. Herder aber glaubte an die Vorzüge der deutschen Kultur. Er wollte, dass die Menschen in den Fürstentümern stolz auf sie waren, statt einem zweitklassigen Frankreich-Abklatsch nachzueifern. Leider wurden Herders Gedanken zur Grundlage für weitaus extremere Positionen. Sein Plädoyer für das stolze Bekenntnis zur kulturellen Gemeinsamkeit leistete dem Nationalismus Vorschub, also dem Glauben, politische Grenzen sollten einen kulturell homogenen Raum samt Einheitssprache umschließen. Selbst das müsste per se noch nicht problematisch sein. Es wurde jedoch zum Problem, als das Nationalgefühl von Brandrednern wie Hitler und Mussolini missbraucht wurde, um ihre Wahnvorstellungen eines wahren Deutschlands bzw. Italiens Realität werden zu lassen. Die Verbrechen, die daraus resultierten, sind bekannt. Religiöse Überzeugungen sind eine weitere Form der kollektiven Identität, die schon manchen zu extremen Taten verführt hat. Ein Beispiel dafür sind junge, in Europa aufgewachsene Muslime, die im Spannungsfeld zwischen zwei Kulturen mitunter in tiefe Identitätskrisen geraten, weil sie daran scheitern, die traditionellen religiösen Werte ihrer Familie mit ihrem westlich geprägten Umfeld zu vereinbaren. In ihrer Verzweiflung und ihrem natürlichen Verlangen nach Anerkennung und Würde finden viele von ihnen Halt in der Zugehörigkeit zu einer größeren Glaubensgemeinschaft. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass viele europäische Mehrheitsgesellschaften wenig für die Integration dieser Menschen tun, ist zumindest erklärbar, dass sich eine kleine Minderheit für die Heilsversprechen radikaler Gruppen wie ISIS gewinnen lässt. Blink Nummer 5. Moderne liberale Staaten fühlen sich verantwortlich für das seelische Wohlbefinden ihrer Bürger. In einer wachsenden Anzahl liberaler Länder bekommen psychische Leiden die behördliche Anerkennung, die sie verdienen. Immer mehr psychotherapeutische und verwandte Behandlungsformen sind Teil des Leistungskatalogs der Krankenkassen. Das ist eine erstaunliche Entwicklung. Damit ist der Staat nicht mehr nur für die materiellen Grundbedürfnisse seiner Bürgerinnen und Bürger verantwortlich, sondern auch für deren seelisches Wohlbefinden. Wie kam es dazu? Den Wendepunkt markiert eine Entwicklung in Europa und Nordamerika nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die Experten als therapeutische Wende bezeichnen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte das klassische liberale Regierungsmodell gegolten. Der Staat war dafür verantwortlich, die grundlegenden Bürgerrechte wie die Meinungsfreiheit zu schützen und öffentliche Dienstleistungen wie die Infrastruktur und den Polizeischutz zu stellen. Der Staat war aber nicht dafür verantwortlich, wie sich seine Bürger fühlten. Im Zuge der therapeutischen Wende stimmten immer mehr Psychologen überein, dass psychische Leiden durch professionelle Zuwendung geheilt oder zumindest gemildert werden können. So wurde die psychiatrische und psychotherapeutische Betreuung Teil der Sozialausgaben und der Staat ein Stück weit verantwortlich für das Wohlbefinden seiner Bürger. All das hängt unmittelbar mit unserem modernen Konzept von Identität zusammen. Die Reformer und Aufklärer um Luther und Rousseau richteten den Blick von den äußeren Umständen auf das Innenleben der Menschen. Die revolutionären Forderungen nach staatlicher Anerkennung der Menschenwürde und der medizinische Fortschritt taten ihr Übriges, um den Staat für den Schutz des Inneren selbst in die Pflicht zu nehmen. Politiker wären nicht Politiker, wenn sie es nicht verstünden, aus der Not eine Tugend zu machen. Wir haben bereits im ersten Blick gesehen, dass die Zufriedenheit der Menschen eng mit äußerer Anerkennung und Wertschätzung verbunden ist. Nachdem der Staat im Zuge der therapeutischen Wende gezwungen wurde, sich um das Wohlbefinden seiner Bürger zu kümmern, erkannten Politiker in dieser Verantwortung ein effektives Instrument zum politischen Stimmenfang. Sie lernten, die emotionalen Bedürfnisse und Vorstellungen gezielt durch die passende Rhetorik und Behandlung zu bedienen, um sich die Zustimmung bestimmter Identitätsgruppen zu sichern. Blink Nummer 6. Die Bürgerrechtsbewegungen der 1960er Jahre richteten den Fokus der Identitätspolitik auf sozial benachteiligte Gruppen. Die 60er gruben sich als wildes Jahrzehnt ins kollektive Gedächtnis ein. Von der Mondlandung über Woodstock und die Beatles bis zur Friedensbewegung und der sexuellen Revolution war auch wirklich eine Menge los. Vor allem aber steckte hinter den wallenden Hippie-Mähnen und bunten Batik-Shirts eine breite gesellschaftliche Bewegung, die so entschlossen wie noch nie auf die Anerkennung der Würde bislang benachteiligter Bevölkerungsgruppen drängte. Ins Rollen kam die Bürgerrechtsbewegung in Europa und Nordamerika, wo die Menschen durch den Individualismus und die therapeutische Wende erkannt hatten, wie wichtig der Umgang mit der eigenen Identität war. Die Identitätspolitik der Nachkriegszeit galt bis zu diesem Zeitpunkt in erster Linie der Identität des Einzelnen. Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs saßen tief und erschwerten die Auseinandersetzung mit kollektiven Identitäten wie dem Nationalismus. Die 60er machten die Identifizierung mit größeren Gruppen wieder salonfähig. Vor allem in den liberalen Demokratien des Westens besannen sich die Menschen wieder darauf, dass ihre persönliche Würde untrennbar mit den verschiedenen Gesellschaftsgruppen verknüpft war, denen sie sich zugehörig fühlten. Diese Rückbesinnung war der Ausgangspunkt für die Entstehung zahlreicher politischer Bewegungen, wie der antirassistischen Bürgerrechtsbewegung in den USA, der Frauenrechtsbewegung und der Lesben- und Schwulenbewegung. Sie alle kämpften für die Anerkennung und Würde von Gruppen, die traditionell unterdrückt und marginalisiert worden waren. All diese Strömungen standen früher oder später vor einer wegweisenden Entscheidung. Sollten sie nun dafür kämpfen, dass ihre Gruppe die gleiche Behandlung bekommt wie die Mehrheitsgesellschaft, oder sollten sie eine besondere Behandlung für ihre individuellen Bedürfnisse beanspruchen? Im Laufe der Zeit setzte sich die zweite Stoßrichtung durch. Ein gutes Beispiel dafür sind die ethnischen Konflikte in den USA. Die Bürgerrechtler der frühen 1960er Jahre und ihre Galionsfigur Dr. Martin Luther King forderten, die afroamerikanische Bevölkerung der USA sollte endlich die gleichen Rechte erhalten wie die weiße Mehrheit. Ende der 1960er Jahre gingen aus dieser Bewegung dann radikalere Strömungen wie die Black Panthers oder die Nation of Islam hervor. Diese Gruppen vertraten die Position, die Afroamerikaner in den USA hätten ihre eigene, ganz individuelle Geschichte, Tradition und Kultur, kurzum ihre eigene Identität. Sie dürften nicht mit der Mehrheitsgesellschaft gleichgesetzt werden, sondern müssten mit Stolz für ihre besonderen Rechte kämpfen. Auch innerhalb der Schwulenbewegung kam es zu Radikalisierungen. Als US-Polizisten 1969 eine berühmte New Yorker Schwulenbar stürmten, eskalierten die darauf folgenden Proteste zu den Stonewall Riots. Abgesehen von solchen gewalttätigen Ausschlägen verdienen identitätspolitische Aktivisten großen Respekt für ihren mutigen Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit. Und doch birgt die Identitätspolitik laut Fukuyama auch Gefahren. Blink Nummer 7. Die Zersplitterung durch die Identitätspolitik hat der politischen Linken die Schlagkraft genommen. Divide et impera, teile und herrsche. Das Römische Reich unterjochte seine eroberten Herrschaftsgebiete, indem es die dort lebenden Völker in Gruppen mit gegensätzlichen Interessen aufspaltete. Das Vereinigte Königreich recycelte diese Strategie im Zuge der Kolonialisierung im 19. Jahrhundert zu Divide and Conquer. Diese Taktik beschreibt auch, was seit den 1990er Jahren mit der politischen Linken passiert. Die Differenzierung durch die Identitätspolitik hat die politische Linke so sehr in unterschiedliche Strömungen zergliedert, dass sie das große Ganze aus dem Blick verloren hat. Je mehr linke Untergruppen für ihre individuelle Causa kämpfen, desto weniger Ressourcen bleiben, um den breiten gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Im 20. Jahrhundert kämpfte die Linke mehr oder weniger geschlossen gegen die soziale Ungerechtigkeit. Linke Aktivisten und politische Gruppen wollten die wirtschaftliche Ungleichheit reduzieren und die Position der ökonomisch schlechter gestellten Gesellschaftsschichten verbessern. Die Gewerkschaften hatten deutlich mehr Macht als heute und die gesellschaftliche Akzeptanz für den Wohlfahrtsstaat war hoch. In den 1990er Jahren rückten die linken Parteien weiter in die Mitte des politischen Spektrums. Sie traten mit systemkritischen Zielen an, büßten dann aber durch die Etablierung und Regierungsbeteiligung ihr umwälzlerisches Profil ein. Diese schleichende Abkehr von den ursprünglichen Idealen hatte Folgen. In Südeuropa fiel der Zuspruch für linke Parteien zwischen 1993 und 2017 von 36 auf 21%. Besonders dramatisch darin ist, dass die soziale Ungleichheit im selben Zeitraum vielerorts in astronomische Höhen schoss. Das Congressional Budget Office der USA meldete 2016 eine besorgniserregende Tendenz. Der Anteil der reichsten 10% am Gesamtvermögen der Gesellschaft sei zwischen 1989 und 2013 von 67% auf 76% gestiegen. Das Gleiche gilt für Europa. Zwar haben seit 1990 alle EU-Mitgliedstaaten ihre wirtschaftliche Situation insgesamt betrachtet deutlich verbessert, aber der neue Wohlstand konzentriert sich zunehmend auf den Konten immer weniger superreicher Individuen. Warum verliert die globale Linke zusehends an Rückhalt, während der wachsende Wohlstand rund um den Erdball immer ungleicher verteilt ist? Warum stemmt sich der himmelschreienden Ungerechtigkeit kein breites gesellschaftliches Bündnis entgegen? Weil sich die politische Linke durch die Ausdifferenzierung der Identitätspolitik in immer kleinere Gruppen und Partikularinteressen zerfasert. Die Linken kämpfen für die Rechte der LGBT-Bewegung, gegen die Diskriminierung von Menschen mit Migrationskontext, für Arten-, Tier- und Umweltschutz, die Gleichberechtigung der Frauen im Berufsleben, politische Korrektheit und die Veränderung der Sprache. All das sind dringende und wichtige Anliegen. Aber das Prisma der Identitätspolitik zieht neue Grenzen durch das linke Spektrum. Die Linke kämpft nicht länger geschlossen dafür, den ärmsten 90% der Weltbevölkerung zu helfen. Wenn wir große gesellschaftliche Veränderungen anstoßen wollen, brauchen wir offene, inklusive Bewegungen, hinter die wir uns gemeinsam stellen können. Die Arbeiterschaft zum Beispiel könnte so eine identitätsstiftende Bezugsgröße sein, denn immerhin setzt sie sich aus Frauen, Männern, homo- und heterosexuellen Menschen sowie ethnischen Mehr- und Minderheiten zusammen. Blink Nummer 8. Wir müssen das Identitätskonzept nicht abschaffen, wir müssen es nur größer und inklusiver denken. Das mag nun klingen, als müssten wir die Identitätspolitik überwinden und den Kampf für die Rechte von Minderheiten zurückstellen. Das ist natürlich nicht damit gemeint. Wir müssen nur versuchen, der Zersplitterung der Linken entgegenzuwirken. Dafür brauchen wir neue und inklusivere Identitäten, hinter die wir uns alle gemeinsam stellen können. Eine Lösung könnte eine neue Form von Nationalismus sein. Schon klar, da schellen bei den meisten sämtliche Alarmglocken. Nationalismus und Patriotismus klingen nach Ausgrenzung und Rassismus und den menschenverachtenden Exzessen des 20. Jahrhunderts. Aber was, wenn es auch anders ginge? Im Grunde geht es bei einer nationalen Identität doch um den gemeinsamen Glauben an die moralischen Werte und das politische System eines Landes, das wiederum auf liberalen, demokratischen Prinzipien und den universellen Menschenrechten aufbauen kann. So eine neue, inklusive nationale Identität brächte viele Vorteile. Sie würde erstens für Ruhe und Sicherheit sorgen, denn zerrissene Länder sind anfällig für innere Konflikte. Fukuyama zufolge ist letzteres auch der Grund dafür, dass Putins Russland wiederholt versucht hat, den Zusammenhalt westlicher Staaten zu stören, indem es separatistische Bewegungen wie etwa die katalanische Unabhängigkeitsbewegung unterstützt habe. Zweitens stärkt eine nationale Identität die Rechtsstaatlichkeit und politische Wirkungskraft. In Ländern mit hohen Korruptionsraten lassen Politiker Staatsgelder an der Öffentlichkeit vorbei in die Taschen ihrer Familien, bestimmter ethnischer Gruppen oder politischer Verbündeter wandern. Ihr Zugehörigkeitsgefühl zu diesen Gruppen ist stärker als die Verbindung zum nationalen Kollektiv. Ein fester Glaube an die gemeinsamen, übergeordneten Werte des Landes würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich diese Politiker wirklich für das Wohl der größeren Gemeinschaft einsetzten. Drittens haben nationale Identitäten auch wirtschaftliche Vorteile. Ein Angestellter im öffentlichen Dienst, der nicht stolz auf sein Land ist, wird sich kaum zu guter Arbeit motivieren können. Dazu kommt, dass religiöse und ethnische Gruppen in Ländern ohne stabile nationale Identität zur Vetternwirtschaft neigen. Die Verbundenheit mit der ganzen Gesellschaft würde hier zu einer Öffnung führen, von der alle profitierten. Ein starkes nationales Gemeinschaftsgefühl schafft Vertrauen. Vertrauen stärkt den sozialen Zusammenhalt und belebt den wirtschaftlichen Austausch. Ein allzu starker Identitätsbezug zu kleinen Splittergruppen führt tendenziell zu mehr Misstrauen und Konflikten. Vertrauen dagegen ist das Fundament einer gesunden, stabilen und wirtschaftlich erfolgreichen Gesellschaft. Bleibt nur die Frage, wie man eine solche neue kollektive Identität fördern kann. Blink Nummer 9. Wir brauchen Maßnahmen, die eine starke nationale Identität fördern und soziale Spannungen lösen. Wie bringen wir all die mutigen Kämpfer für die Anerkennung und Würde an einen Tisch, um wirklich Großes zu bewegen? Nicht indem wir ihnen das Recht auf ihre Anliegen absprechen, sondern indem wir ihre Energie und ihren Willen zur Neugestaltung für den übergreifenden Kampf gegen die soziale Ungerechtigkeit weltweit bündeln. Dafür müssen wir zunächst die Ungerechtigkeiten aus der Welt schaffen, gegen die sie kämpfen. Hier kommt ein konkreter Vorschlag für einen Fahrplan. Wir müssen damit anfangen, die Forderungen dieser Bewegungen umzusetzen. Wir müssen die Diskriminierung aufgrund von Gender, sexueller Orientierung sowie ethnischer und religiöser Zugehörigkeit überwinden. Wir müssen der Polizeigewalt gegen Minderheiten und der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz oder sonst wo ein Ende setzen. Wir müssen gegen all diese Ungerechtigkeiten aufbegehren, um die Aktivisten für die gemeinsame Gestaltung einer inklusiven nationalen Identität zu gewinnen. Stichwort Inklusion. Die Integration von Zuwanderern muss ein dynamischer und gegenseitiger Prozess sein. Das bedeutet einerseits, dass das Einwanderungsland die Integration an ein gewisses Maß der Eigeninitiative seitens der Neuankömmlinge knüpft. Es ist angemessen, Menschen dazu anzuhalten, die Sprache ihrer neuen Heimat zu lernen und sich mit deren Geschichte und Werten vertraut zu machen. Nur so können sie sich langfristig mit den Einheimischen, ihrer Kultur und der Gemeinschaft identifizieren. Gleichzeitig muss die Mehrheitsgesellschaft mehr für die Unterstützung der Migranten tun. In Frankreich zum Beispiel liegt die Arbeitslosigkeit unter jungen Migranten mit 35% deutlich über den 25% der übrigen jungen Franzosen. Frankreich muss die beruflichen Perspektiven dieser jungen Menschen verbessern, damit sie sich wertgeschätzt fühlen. Dann werden sie aus eigener Motivation heraus einen Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft leisten wollen. Auch die Säkularisierung des Schulsystems muss Teil dieser neuen Inklusion sein. Viele europäische Länder stellen Fördermittel für muslimische, christliche und jüdische Schulen zur Verfügung. Der Schutz religiöser Identitäten ist wichtig, darf aber nur bedingt Teil der öffentlichen Bildung sein. Wenn wir die Toleranz und Solidarität zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen fördern wollen, brauchen wir gemeinsame, integrative Lehrpläne, die unseren Kindern die Werte vermitteln, auf die wir uns alle geeinigt haben. Parallel dazu sollten wir die Abschaffung des Zivil- und Wehrdienstes überdenken. Liberale und demokratische Staaten bieten ihren Bürgern eine Fülle von Privilegien und Sozialleistungen, vom Wahlrecht bis zur Meinungsfreiheit. Gerade der Zivildienst und ähnliche Formate wie freiwillige, soziale oder ökologische Jahre geben jungen Menschen die Chance, als Gegenleistung ein oder zwei Jahre ihres Lebens in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Die meisten Zivis haben diese Zeit als lehrreich und sinnvoll empfunden, weil sie Jugendliche mit anderen sozialen, ethnischen und religiösen Hintergründen kennenlernen und hilfsbedürftigen Menschen helfen konnten. Egal, wie wir es anstellen, wir müssen unsere aktuellen Identitätskonzepte dringend überdenken. Wir müssen die Anstrengungen der zersplitterten Strömungen zu einer breiten gesellschaftlichen Bewegung vereinen, gegen die soziale, wirtschaftliche und ökologische Ungerechtigkeit. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Identität von Francis Fukuyama angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Das Bedürfnis nach Würde, Anerkennung und Wertschätzung zieht sich wie ein roter Faden vom Aufkommen des Individualismus im späten Mittelalter bis zur modernen Identitätspolitik. Fukuyama sieht die Zersplitterung der identitätspolitischen Strömungen als Chance und Gefahr zugleich. Er meint, verstärkte Identifizierung mit relativ kleinen Gemeinschaften gefährde letztendlich den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt und plädiert daher für einen neuen inklusiven Nationalismus. Dieser soll eine kollektive Identität schaffen, mit deren Hilfe sich breiter Widerstand gegen die großen Ungerechtigkeiten unserer Zeit formieren könne. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Identität als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.